Ich habe letzthin meinen blinden Freund Martin wieder einmal besucht. Vielleicht bist du sogar dabei, Martin. Ich grüße dich ganz herzlich. Er schaut unseren Gottesdienst online. Als Blinder ist das natürlich eher akustisch möglich, nicht optisch. Aber ich habe ihn wieder mal besucht. Wie viele von euch haben einen blinden Freund oder eine blinde Freundin? Wie viele kennen sich da aus mit Blindheit? Also ich sehe keinen, der hier jemanden kennt, der blind ist. Ich kenne auch nur einen und das ist der Martin. Und ich habe ihn wieder mal besucht und in dieser Begegnung mit ihm wurde mir deutlich, wieder mal deutlich, wie krass eigentlich seine Situation ist. Wie eingeschränkt er ist in seinen Wahrnehmungen. Wir haben eine relativ lange Zeit miteinander verbracht und haben uns im Wald verlaufen, weil ich dachte, er wüsste, wo wir langlaufen sollen und habe mich auf einen Blinden verlassen und hätte ja selber gucken können. Und dann habe ich gemerkt, dass meine Beschreibung des Weges gar nicht so einfach ist, wenn du nicht siehst. Also wenn du jemanden, der nicht siehst, beschreiben sollst, was du gerade siehst, dann nimmt er wieder was ganz anderes wahr. Also es war auch ein bisschen kompliziert. Und dann haben wir ein Picknick gemacht im Wald. Und da gab es eine ganz witzige Situation. Ihr müsst euch den Martin vorstellen, ein bisschen kleiner als ich, etwas jünger als ich. Und jetzt mit einem Blindenhund auch noch dabei. Der Blindenhund war auch dabei. Und wir haben uns da also auf so einer Bank niedergelassen und haben eine Brotzeit gegessen und haben uns unterhalten. Und während Martin mit mir sprach und ich mit ihm, hat sich sein Hund an meine Brezel gemacht. Und dann habe ich zu dem Hund gesagt, während also Martin mit mir sprach und ich mit ihm sprach, habe ich zu dem Hund gesagt, was euch allen nicht entgangen wäre, wenn wir sehend am Tisch gesessen wären, habe ich zu dem Hund gesagt, bist schon ein wenger Hund. Das meinte ich, also der Hund wollte meine Brezel nehmen und dann habe ich halt gesagt, du bist halt auch ein Hund. So, und der Martin hat das auf sich bezogen und dachte, ich kommentiere jetzt das, was er mir erzählt, du bist schon ein wenger Hund, du bist gerissen. Sowas passiert nur, wenn man in seiner Wahrnehmung eingeschränkt ist. Und dann habe ich auf dem Weg zurück mal versucht, mir die Augen zuzumachen und nur auf dem Weg zu bleiben. Du kannst, also wenn du keine Angst hast, auch mal kurz die Augen zumachen, wie viel weniger du dann plötzlich wahrnimmst. Ich meine, das wird dann mit der Zeit wieder besser, weil du tastest, weil du hörst, weil du Menschen an der Stimme erkennst, weil du Atmosphären wahrnimmst, weil du Luft wahrnimmst. Also du nimmst plötzlich deine Sinne, die anderen Sinne werden dann sehr viel mehr geschärft. Aber ein wesentlicher Teil dessen, was uns wichtig ist, ist weg, ist nicht da. Blind sein. Und die Geschichte, die wir uns heute im Johannesevangelium angucken, die uns Johannes erzählt, und ihr erinnert euch, mit der Absicht, dass wir glauben, dass Jesus der Messias ist. Deswegen erzählt er uns diese Geschichte. Handelt von einem Mann, der blind ist. Er ist sogar immer schon blind gewesen. Also er ist blind geboren. Er hat noch nie die Farbe Rot gesehen. Er hat noch nie eine Blume gesehen. Er hat noch nie das Gesicht seiner Mutter gesehen. Er hat noch nie das Gesicht seines Vaters gesehen, seiner Geschwister. Er hat noch nie Licht gesehen, gar nichts gesehen. Stell dir das mal vor, du weißt nicht, wie es aussieht. Du kannst es dir zwar ertasten und erfühlen und hast dann eine gewisse Vorstellung davon, wie es ist, aber du kannst es nicht sehen. Und das ist schon ein großer Unterschied. Es ist ein großer Unterschied, ob du etwas in der Form begreifst sozusagen oder ob du etwas siehst. Und hier Johannes erzählt uns diese Geschichte von dem Blinden, um uns deutlich zu machen, wie krass der Unterschied ist, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt. Das ist ungefähr so krass, wie dass du nicht siehst und im nächsten Augenblick sehen kannst. So ein großer Unterschied, so eine krasse Veränderung ist das, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, wenn Jesus der Messias ist, wenn wir beginnen zu begreifen, wer der ist, der vor uns steht. Deswegen erzählt uns Johannes diese Geschichte. Es geht natürlich vordergründig, und wir werden sie gleich anhören und lesen gemeinsam. Es geht vordergründig natürlich schon um die Heilung eines Menschen, der blind ist, aber es geht tiefgründig um ganz, ganz viel mehr. Nämlich, dass wenn wir beginnen zu verstehen oder zu glauben, wer dieser Jesus ist, dass uns eine neue Dimension, etwas völlig Neues, Wunderbares eröffnet wird. Also lesen wir uns diese Geschichte mal gemeinsam, lass uns die gemeinsam mal lesen. Es ist aus meiner Sicht die lustigste Geschichte im Neuen Testament. Das ganze 9. Kapitel, das sind 41 Verse, geht es um diese Geschichte und sie ist zum Schreien lustig. Wenn du sie dir verfilmt vorstellst oder alleine nur als Kabarett, kannst du ja zu Hause nochmal lesen und dir bald selbst so deinen Film machen. Aber auch heute wird es, glaube ich, schon recht lustig. Also Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Schon dieser Satz, da musste ich mich wegschmeißen. Also diese Spannung, die in diesem einen Satz liegt. Jesus sieht jemanden, der nicht sehen kann. Also Jesus sieht jemanden, der ihn nicht sehen kann, der überhaupt nicht sehen kann. Und die Jahreslosung ist ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Und auch schon aus diesem einen Vers kannst du für dich diese Hoffnung rausnehmen, dass Jesus dich sieht, obwohl du vielleicht im Dunkeln tappst, obwohl du vielleicht gar nichts siehst, sieht Jesus dich. Er geht vorüber und sieht einen Menschen, der blind geboren war. Und ich habe schon mal vor einigen Wochen gesagt, wenn wir den Namen dieses Menschen erfahren, das erfahren wir in diesem Falle nicht, aber wenn wir den Namen des Menschen erfahren, dann meint es schon zunächst einmal genau diesen Menschen. Und oft erfahren wir auch noch seine Eltern und wir erfahren noch seine Großeltern und seine ganze Lebensgeschichte. Dann meint es genau diesen Menschen. Wenn jetzt aber hier steht, Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war, und wir werden jetzt auch den Namen nicht erfahren, auch nicht den Namen seiner Eltern, dann bedeutet das natürlich, dass da einer war, der blind war, den gab es auch echt. Aber das bedeutet vor allen Dingen auch, er sieht dich, einen Menschen. Also solange du ein Mensch bist, bist du gemeint. Er sieht dich. Und die Diagnose ist, du bist von Anfang an blind. Du kannst nicht wahrnehmen, was es mit Jesus auf sich hat. Es ist dir unmöglich zu sehen. Und jetzt fragen die Jünger Jesus, und das ist typisch in dieser damaligen Zeit, die Schüler haben gelernt von ihrem Lehrer, ein Wort für Lehrer ist Rabbi, Jünger ist Schüler, Lehrling, also die haben bei jeder Gelegenheit ihren Lehrer gefragt und wollten jetzt wissen, und in diesem Fall hat sie es jetzt schon interessiert, seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer ist schuld? Wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Einer muss ja schuld sein daran, dass der blind ist, sonst wäre er ja sehend. Also entweder hat er gesündigt, was als Säugling oder als nicht geborenes Kind schon praktisch fast unmöglich ist, undenkbar, und dann müssen es ja die Eltern sein, dann haben die irgendwas falsch gemacht. Oder vielleicht die Großeltern, vielleicht waren die schuld oder die bis ins vierte Glied schuld. So, wer ist schuld? Und witzig ist, was Jesus sagt. Jesus sagt, falsch. Die Frage ist falsch gestellt. Und genau das ist das, was wir uns immer wieder auch sagen lassen müssen. Das, was du siehst, ist nicht alles. Ist nicht alles. Bloß weil du mit deinen Augen etwas wahrnimmst, nimmst du nicht die gesamte Information wahr von dem, was es zu wissen gibt. Und diese Jünger denken auch linear, sie denken so oder so, es muss entweder schwarz oder weiß sein, es muss entweder er oder seine Eltern gewesen sein. Und Jesus antwortete, nein, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Also Jesus eröffnet schon den Jüngern jetzt die Augen dafür, dass es noch eine andere Dimension gibt. Nicht er oder die Eltern, sondern Gott. Gott möchte handeln an diese Menschen. Gott möchte sich offenbaren. Gott möchte diesen Menschen heilen, damit du glaubst. Gott möchte an diesem Mann handeln, damit im Jahr 2023 Menschen davon hören und sagen, voll krass, Jesus ist der, der sagt, dass er ist. Also mein Takeaway von letztem Sonntag, ich weiß nicht, wie viele die Predigt gefeiert haben, wenn du sie noch nicht gehört hast, hör sie dir unbedingt an, das habe ich plötzlich gesehen, dass Jesus da steht vor dem Problem und Jesus sagt, ich habe die Lösung. Und die Lösung war schon da, die Jünger haben es noch nicht gesehen. Die Jünger konnten es nicht wahrnehmen, dass Jesus da war. Und wenn Jesus da ist, ist die Antwort da. Und Jesus ist nicht derjenige, der sagt, komm her, ich gebe dir zu essen, sondern er sagt, komm her, ich bin das Essen. Eine völlig andere Nummer. Komm her und ich gebe dir zu essen, bedeutet, du gehst zu Jesus, du isst, du rennst weg. Komm zu Jesus, er ist das Essen, bedeutet, du kommst zu ihm und bleibst bei ihm. Das war für mich, es geht dir wahrscheinlich auch so, du hörst diese Texte, hast sie schon tausendmal gehört und plötzlich macht es bling und du siehst wieder was Neues. Also die Werke Gottes sollen offenbar werden. Wozu ist er blind? Wir fragen immer, warum? Warum ist das so? Und auf diese Frage, warum, gibt es keine Antwort. Warum ist eine Frage, die sinnlos ist zu stellen. Und im Alten Testament und auch im Neuen Testament und im jüdischen Denken ist nicht die Frage nach dem Warum, sondern wozu? 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 Herr, wo bist du in dieser Situation? Und wenn wir glauben, dass Gott wirklich lebendig ist und wenn wir glauben, dass Gott wirklich mit dir ist und wenn wir glauben, wenn du Jesus nachfolgst, dass er alle Tage bei dir ist, dann ist doch die Frage nicht, warum passiert das, Herr, sondern die Frage ist doch, wo bist du gerade in dieser Situation? Wo kann ich dich erkennen? Wozu ist das gerade so? Und dann sagt Jesus, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und aus diesen Worten nehme ich diese Dringlichkeit, die ich dir auch heute ans Herz legen will. Mensch, worauf wartest du noch? Heller wird's nicht. Eine bessere Gelegenheit als heute hast du nicht. Heute ist wichtig und heute ist wichtig und heute ist extrem wichtig und komm in die Hufe. Es wird nicht heller, es wird nicht günstiger. Es ist die günstigste Zeit, in der wir jetzt leben. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Aber als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Das musst du dir jetzt mal so versuchen vorzustellen. Da ist jemand, der ist blind, der sieht das ja auch nicht kommen. Wahrscheinlich hat Jesus gesagt, du pass mal auf, ich mache jetzt da gerade einen Brei und den streiche ich dir jetzt auf die Augen. Es ist ja auch ein bisschen schockierend, wenn du das nicht siehst, dass das auf dich zukommt. Also warum hat Jesus einen Brei gemacht? Warum hat er auf die Erde gespuckt? Das ist später wichtig, weil Jesus hat schon wieder am Sabbat gemacht. Also das erfahren wir, hat schon wieder nicht lassen können und hat schon wieder am Schabbat gemacht. Und in den Geboten des Schabbats steht, du darfst keinen Teig zusammenrühren. Darfst du nicht. Also mach, was du willst am Schabbat, aber rühre keinen Teig zusammen, Jesus. Jesus sagt, okay, was muss ich machen, damit die richtig sich aufregen? Ich rühre einen Teig zusammen. Streich das auf die Augen des Blinden. Also es ist nicht irgendwie jetzt, denk mal nicht, dass es so eklig ist, sondern denk mehr, dass Jesus einfach da uns noch was sagen will mit. Und er spricht zu ihm, geh zu dem Teich Schiloah. Das heißt übersetzt gesandt und wasche dich. Denn Jesus hätte ja auch sagen können, du bist blind, geh zu dem Teich Schiloah und wasche dich. Ohne diesen Dreck im Auge, hätte man ja auch machen können. Man hätte sich da ja auch so waschen können und ob der Dreck nun drin ist oder draußen ist, ist ja eigentlich wurscht. Und jetzt im nächsten Vers, das musst du dir mal bildlich vorstellen, jetzt geht dieser Mann Dreck verschmiert im Gesicht durch das Dorf durch. Klack, 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 klack. Wo gehst du hin? Ich gehe, um mich zu waschen. Blöde Frage, ne? Schau mich doch an. Geht's, um mich zu waschen. Wer hat es dir gesagt? Ja, kenne ich nicht, weiß ich nicht, wer das gesagt hat. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich mache es jetzt einfach, weil der es mir gesagt hat. Es braucht auch eine gewisse Demut, das zu tun, was Jesus dir gesagt hat. Vielleicht ist das auch in diesem Bild drin, dass er Erde nimmt, dass er Humus nimmt, Humility, dass er die Demut dass du dich demütigst. Weil es gibt eine andere Geschichte im Alten Testament, die ist auch so schreiend lustig wie diese hier. Da ist ein General, kommt zum Propheten, weil er Aussatz hat, und der Prophet sagt: Wasch dich im Jordan. Und dann sagt der General: Du hast doch einen an der Klatsche. Gibt es nichts saubereres Wasser als den Jordan? Und warum soll ich da hingehen und mich waschen? Und dann sagt so eine kleine Magd zu dem: Du, pass mal auf, du hast Lepra, oder? Heilung gibt es für dich nicht. Was verlierst du, wenn du einfach mal das tust, was der sagt? Du verlierst ja nichts. Du kannst ja eigentlich nur gewinnen. Du kannst ja nur gewinnen, wenn du tust, was Jesus sagt, wenn es dir sowieso schon nicht gut geht. Kannst es doch mal probieren. Du kannst es doch mal, kannst doch mal dein Leben umstellen. Du kannst doch mal tun, was er sagt. Du kannst doch mal gehorsam, kannst dich ja mal demütigen, auch wenn es dir lächerlich erscheint. Und dann ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Also, das musst du dir jetzt mal geben. Wie alt wird der Mann gewesen sein? Er hat gebettelt. Die Eltern sagen, er ist alt genug, dass er für sich selber sprechen kann. Also, ich hätte mal gesagt, so, der ist so in seinen 20er, 30er Jahren. Der hat noch nie gesehen. Alles, was er um sich herum hatte, hat er nur gefühlt oder ist dagegen gelaufen. Und jetzt sieht er plötzlich. Eigentlich müsste man da auf den Rücken fallen und laut oh, Juhu schreien oder irgendwie sowas. Also das ist der absolute Wahnsinn, das musst du dir mal vorstellen. Nie gesehen und plötzlich siehst du Licht, du siehst Farben, du siehst die Menschen um dich herum, du siehst die Gebäude, du plötzlich macht das alles Sinn, wo du da abgebogen bist und gegengelaufen bist und so weiter. Er sah. Und jetzt gibt es Streit. Und deswegen ist es nicht tatsächlich immer so, dass Wunder dazu führen, dass Menschen zum Glauben kommen. Wunder führen nicht immer nur dazu, dass Menschen zum Glauben kommen. In der Bibel wird häufig davon berichtet, dass Wunder gerade dazu führen, dass Menschen sich daran stören. Und hier ist es genauso. Die Nachbarn nun, die ihn zuvor als Bettler gesehen hatten, sprachen: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten: Nee, der sieht dem nur ähnlich, weil der bettelt, war ja blind und der jetzt hier rumläuft, kann ja sehen. Wer ist es also? Und dann sagt er: Ich bin's. Da fragten sie ihn: Wie sind denn deine Augen aufgetan worden? Das verstehen wir jetzt nicht. Und er antwortete: Der Mensch. Und das musst du dann jetzt auch mal, wenn du die Geschichte nachher nochmal zu Hause nachliest, dir geben, wie der Blinde jetzt nicht nur seine Augen aufgetan bekommt, sondern beginnt langsam zu sehen. Und das Erste, was er sieht, ist den Menschen. Der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei, strich ihn auf meine Augen und sprach: Geh zum Teich Schiloah und wasche dich. Der Mensch. Und dann ging ich hin und wusch mich und wurde sehend. Und dann fragten sie: Wo ist denn Jesus? Und der Mann sagt: Ich weiß es nicht. Schau mal, Jesus handelt hier an einem Mann, an einem Menschen, der eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, über den das einfach nur so hereinbricht, der nicht weiß, wo Jesus ist, der auch keine vernünftige Offenbarung hat, wer Jesus ist. Das sieht er alles nicht. Und jetzt sagen die Nachbarn, das kommt uns jetzt total suspekt vor. Da führten sie den, der zuvor blind gewesen ist, zu den Pharisäern. Das müssen sie jetzt, also das muss jetzt irgendwie, der Pfarrer, der muss da mal drauf schauen. Das ist also suspekt. Also so geht das ja nicht, da kann ja nicht einfach hier irgendjemand plötzlich. Aber sie haben sich vor allen Dingen rangehängt. Es war nämlich Schabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte. Die Religion macht so viel kaputt. Das Gigantische, was gerade passiert, können diese Leute überhaupt nicht wertschätzen. Gar nicht. Weil es passt in ihre kleine Kiste nicht rein. Sowas darf gar nicht passieren, das kann gar nicht sein. Und schon gar nicht am Schabbat macht Jesus einfach einen Brei. Ich dachte, er hätte es schon bei dem Mann am Teich Shiloah gelernt, dass man sowas am Schabbat nicht macht. Kann man jeden anderen Tag machen, aber doch nicht am Schabbat. Aber auch da denke ich mir, hat es damit auf sich? Weil an einer anderen Stelle diskutieren die jetzt. Darf man das am Schabbat machen? Darf man das nicht am Schabbat machen? Also an unserem Sonntag, wenn du so willst, wir feiern nicht den Samstag, sondern wir feiern die Auferstehung unseres Herrn am Sonntag. Darf man am Sonntag das machen oder nicht? Und sie kommen zu dem Schluss, zu dem Jesus kommt. Gott hat natürlich von seinen Werken geruht. Also wenn du jetzt Garten mähst oder deine Heizung baust oder irgend sowas, es ist eine Not, das machst du nicht am Sonntag. Aber auf dem Sonntag liegt eine besondere Verheißung, dass am Sonntag Gott an dir handeln möchte. Und deshalb ist es schon wichtig, deswegen kannst du nicht sagen, ich mache es irgendwann oder gehe irgendwann in den Gottesdienst oder so, sondern auf diesem Sonntag, auf diesem Schabbat liegt schon eine besondere Verheißung. Und ich wünschte mir, du kämst mit dieser Erwartung in den Sonntag und in den Gottesdienst und sagst, ich komme hierher, weil ich erwarte, dass Gott an mir handelt. Ich komme nicht einfach her, weil es Tradition ist. Ich komme nicht einfach her, weil ich denke, ich müsste das machen oder so, oder weil hier meine Freunde sind, sondern weil ich erwarte, dass Gott an mir handelt. Und dann fragten die Pharisäer diesen Mann, wie bist du sehend geworden? Er sprach zu ihnen, jetzt ist er schon ein bisschen angepisst, weil jetzt ist zu viel Aufmerksamkeit für ihn, darf ihn jetzt schon. Jetzt wird er ein bisschen wortkarg und sagt, ein Brei legte er mir auf die Augen und ich wusch mich und ich wurde sehend. Also ein Satz nur noch so. Leute, es nervt. Ich möchte eigentlich jetzt mal gucken, was ich alles noch nicht gesehen habe. Lass mich laufen. Da sprachen einige der Pharisäer, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Schabbat nicht hält. Das passt nicht zusammen. Andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und dann sind die hintereinander gekommen. Die haben sich angefangen zu streiten. Da sprachen sie wieder zu dem Blinden. Was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Was sagst du? Wer ist das? Und du siehst, wie dem Blinden, dem die Augen aufgetan wird, jetzt auch langsam klar wird, wer das ist. Eben sagte er noch, der Mensch Jesus, jetzt sagt er, er ist ein Prophet. Er ist ein Prophet. Mensch, Prophet. Dann haben die Juden gesagt, also hör mal zu, du warst gar nicht blind. So ist es. Du nimmst uns hier hoch. Und dann sagten die anderen, du, pass mal auf, dann holen wir doch mal seine Eltern. Wir holen mal seine Eltern und fragen ihn, wie war das denn? Die sollen uns das mal sagen. Und sie fragten die Eltern und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, er sei blind geboren? Und wieso kann der sehen jetzt? So eine Unverschämtheit. Warum ist er nicht immer noch blind? Da antworteten seine Eltern und sprachen, wir kriegen ja schon richtig Panik, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist. Und wir wissen auch, dass der blind geboren wurde. Aber wieso er nun sehend ist, wissen wir nicht. Und wer das gemacht hat, wissen wir auch nicht. Wisst ihr was, Leute, fragt ihn doch selber, der ist alt genug. Lass ihn für sich reden. Blöd jetzt, dass der sehen kann, das ist ja, nervt ja total hier, komm, kriegen wir alle Stress. Das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Die fürchteten sich jetzt vor den Konsequenzen, weil die Pharisäer haben gesagt, wenn du sagst, Jesus ist der Messias, dann wirst du ausgeschlossen. Und das ist möglicherweise heute noch so, dass du dann ausgeschlossen wirst, wenn du sagst, Jesus ist der Messias. Das hat möglicherweise schon Konsequenzen in deinem Umfeld. Aber es ist tatsächlich auch so, du kannst auf manche Leute, die negativen Einfluss auf dich haben, gut verzichten. Und besser du verzichtest heute auf sie als morgen. Besser du gehst heute schon raus, als dass du morgen rausgehst. Besser, du ziehst heute schon die Konsequenzen, auch selber. Du musst gar nicht, die müssen gar nicht von sich aus sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, nachdem du jetzt Jesus nachfolgst, sondern du weißt ganz genau, das hat dir bisher nicht gut getan. Und schon Angst ist überhaupt gar kein Ratgeber. Warum? Wovor haben wir Angst? Wovor haben wir Angst? Denn die Juden hatten sich schon geeinigt, dass wenn jemand ihn als Christus bekennt, Christus ist also nicht ein Nachname, es ist also nicht Jesus Christus der Nachname, sondern Jesus ist sein Vorname, Josephson wäre sein Nachname und Christus ist ein Titel. Christus sagt alles über ihn aus. Es sagt, dass das der Sohn Gottes ist, der verheißene Messias, der Prophet, wie wir letzten Sonntag gehört haben, im Spiegelbild zu Mose, der Prophet, den Gott verheißen hat, der sein Volk retten wird, dieser Christus. Der soll aus der Synagoge ausgestoßen werden. Das hatte damals natürlich weitreichende Konsequenzen, soziale Konsequenzen und gesellschaftliche Konsequenzen und so weiter. Und dann riefen sie den Menschen noch einmal, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre. Also das ist jetzt, klingt jetzt positiv, das heißt aber eigentlich, bekenne dich schuldig. Wir wissen, dass dieser Mann ein Sünder ist. Und dann sagt der Mann, ob er Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich war blind. Und jetzt kann ich sehen, ob der Mann ein Sünder ist, kann ich nicht sagen. Eins kann ich nur sagen, ich habe noch nie gesehen und jetzt kann ich sehen. Und das durch Jesus. Und das ist die Verheißung in dieser Geschichte. Wenn du beginnst, zu Jesus zu kommen und zu sagen, Jesus, öffne mir die Augen, dann beginnst du, Dinge zu sehen, Dinge wahrzunehmen, die du so bisher nicht gesehen hast. Also nicht, dass du verrückt wirst oder so, das meine ich nicht damit, sondern dass dir plötzlich Dinge klar werden, vielleicht so gesagt, dass du beginnst, Dinge zu verstehen, dass es plötzlich Sinn für dich macht, dass du sagst, warum habe ich das vorher noch nicht gesehen? Also der haut den da so hin und sagt, ich weiß es nicht, das Einzige, was ich weiß, ich war blind und jetzt sehe ich. Und dann fragten sie ihn nochmal, was hat er mit dir getan? Wie hat er deine Augen aufgemacht? Wie hat er das gemacht? Und dann sagt er, jetzt wird er richtig sauer, dieser Mann. Er sagt, antwortet ihnen, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht gehört. Seid ihr nicht nur blind, sondern auch taub, Leute? Könnt ihr das nicht euch merken, was ich gerade gesagt habe? Ich habe es euch dreimal erklärt, wie er es gemacht hat. Wollt ihr es nochmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Das musst du dir mal geben, ja? Diese Pharisäer mit hochrotem Kopf schon sowieso total verstritten, aufgeregt. Jetzt sitzt der Mann da so ganz locker und sagt, wollt ihr es nochmal hören? Wollt ihr seine Jünger werden? Ist es das, warum ihr es nochmal hören wollt? Eine Frage natürlich, die du auch heute an dich ranlassen kannst. Willst du sein Jünger werden? Willst du ihn beginnen, ihm nachzufolgen? Willst du heute eine Entscheidung treffen und sagen, ja, Herr, ich will dir nachfolgen? Oder willst du neu eine Entscheidung treffen und sagen, Herr, ich bin auf Abwägen gekommen, ich habe dich auf den zweiten Platz gestellt, ich habe dich übersehen, du hast in meinem Leben keine so eine große Rolle mehr gespielt. Ich möchte mich heute neu entscheiden, ja, ich möchte dein Jünger werden, ich möchte dein Jünger sein. Da schmähten sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger, aber wir sind Moses Jünger. Die konnten nicht anders als rumschreien. Die waren so in der Ecke, die waren so verzweifelt. Die Faktenlage war ja so überwältigend. Also und jetzt beziehen sie sich auf Mose. Genau, da waren sie ja eigentlich richtig. Eigentlich sind sie wie so ein Blinder, der mit so einem Stock durch die Gegend läuft und den Straßenrand spürt und sagt, irgendwo muss da der Straßenrand sein. Und Jesus steht nebendran und sagt, hier ist der verheißene Prophet. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hatte. Woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Deswegen schreibt es uns Johannes auf, dass wir nicht blind sind, dass wir das wissen, dass wir das erkennen. Er schreibt diese sehr markante Geschichte auf. Er wählt sie auch aus, weil es gibt ja viele Geschichten, wo Jesus Blinde geheilt hat. Das hat er eigentlich hauptsächlich getan. Er hat Blinde geheilt, er hat Lahme geheilt, er hat Aussätzige geheilt. Er hat tausend Dinge getan, so viel, dass man das gar nicht alles aufschreiben kann. Aber er berichtet uns diese Geschichte, weil an dieser Geschichte kann man das schön zeigen. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen: Das ist aber echt wunderlich, verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Nein, wie kann das sein? Ihr seid doch Gelehrte, ihr seid doch Gesetzesgelehrte, ihr kennt doch die Texte alle auswendig. Er hat doch meine Augen aufgetan. Und das verbindet sich mit dieser Verheißung wieder im Alten Testament. Es kommt eine Zeit, da kommt der Messias und er wird die Augen der Blinden auftun. Sie werden sehen. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Es ist schon sehr seltsam, dass ihr das nicht wisst. Komisch. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Du bist ganz in Sünde geboren und lehrst uns. Und dann geben sie ihm the left foot of fellowship. Puh! Hauen ihn raus. Oh. Es gibt Leute, die wollen nicht sehen. Die sind so stolz und so in ihren Gedankengebäuden gefangen, dass sie das nicht wollen. Sie sind absichtlich blind, sie wollen nicht sehen. Du kannst ihnen erzählen, was du willst, sie wollen es nicht sehen. Vielleicht ist Gott größer. Vielleicht gibt es wirklich einen Gott. Vielleicht gibt es wirklich diesen Messias, diesen Jesus. Vielleicht ist er wirklich das Leben. Vielleicht möchte er dich wirklich segnen. Vielleicht will er dir wirklich das Leben geben. Vielleicht möchte er wirklich dir Licht schenken, dich sehend machen, sodass du nicht in dieser Diesseitigkeit nur leben musst, sondern auch in jeder Situation sagen kannst: Herr, öffne mir die Augen, ich möchte dich sehen. Wo bist du gerade in dieser Situation? Wo bist du gerade in dieser Situation? Warum spreche ich gerade mit diesen Menschen? Warum bin ich gerade in dieser Situation? Warum hast du mich gerade mit diesen Leuten zusammengeführt? Was möchtest du gerade tun? Johannes sagt: Wenn ihr sehen wollt, habt keine Angst vor den Fakten. Schaut euch die Fakten an. Schaut euch das an, was historisch erwiesen ist, was passiert ist. Ich habe es euch aufgeschrieben, ich habe es zusammengetragen, damit ihr es einfach habt. Ihr braucht nicht jetzt in viele Bibliotheken gehen, ihr braucht nicht in den Nahen Osten gehen und irgendwas ausgraben. Ihr könnt einfach nur meinen Bericht nehmen und ich stehe mit meinem Namen dahinter und sage: Das, was ich dort gesehen habe, das habe ich gesehen, weil ich Augenzeuge bin, weil ich nebendran stand. Dies habe ich geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Und das ist wie bei diesem blinden Mann auch: nie zu spät anzufangen. Es ist nie zu spät, aus seiner Blindheit herauszukommen und zu sagen: Herr, berühre du meine Augen. Herr, du bist der Gesandte, du bist der, der von Gott gesandt ist. Berühre, wasche, reinige mich. Gib mir zu sehen, dass ich sehe, dass ich dich sehe, dass ich dich in meiner Situation sehe. Das bedeutet ja Jesus nachfolgen. Jesus nachfolgen bedeutet nicht, dass wir ein Gesetzbuch haben, wo wir Anweisungen lesen und dann diese Anweisungen versuchen zu befolgen, sondern Jesus nachzufolgen bedeutet, dass er mit dir ist, dass er dich begleitet. Du gehst nicht alleine. Und Jesus hörte das jetzt, dass sie ihn rausgekickt haben. Und als er ihn fand, fragte er: Glaubst du an den Menschensohn? Glaubst du an den Menschensohn? Das ist der Mann, der eben gesagt hat, noch der Mensch Jesus, und dann gesagt hat, das ist der Prophet. Jetzt wird er gefragt: Glaubst du an den Menschensohn? Und da antwortete er und sprach: Herr, hat nicht Rabbi gesagt, er hat nicht Mensch gesagt, er hat nicht Prophet gesagt, sondern er hat gesagt, Herr, wer ist's, dass ich an ihn glaube? Wer ist es? Öffne mir die Augen, dass ich sehe. Jesus spricht, du hast ihn gesehen. Der mit dir redet, der ist es. Und das ist das Geheimnis so eines Sonntags. Auch du hast ihn heute gesehen. Und der mit dir geredet hat, er ist es. Das ist das Geheimnis, das ist genau das, was Gott tut. Wenn wir sein Wort hören, dann beginnen wir ihn zu sehen. Du hast ihn heute in 41 Versen, hast du Jesus gesehen. Du hast ihn gesehen. Er hat mit dir geredet, er hat mit deinem Herzen geredet. Er ist es. Und die Frage ist jetzt, wie du darauf reagierst. Willst du so darauf reagieren, wie dieser Mensch? Er aber sprach, Herr, ich glaube. Und er betete ihn an. Lass uns das gemeinsam jetzt tun.